Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe im Jahr 2015 vom RetinaCast, eurem Podcast für Modefotografie, Hasenzucht, Autozubehör, Hausgerätetests und natürlich dem offiziellen Podcast der fleischverarbeitenden Industrie Mitteldeutschlands. Die Folge, die ihr gleich hören werdet, lag ein bisschen in unseren Archiven und wir haben sie aufgenommen im vergangenen Oktober. Das heißt, in der Zwischenzeit lief praktisch die ganze erste Staffel schon im amerikanischen Fernsehen und die 13. und letzte Folge dieser Staffel kommt am 13.02. auf CBS. Wenn wir jetzt also über den Stand der Serie sprechen, bezieht sich das nur auf die erste Folge und das jetzt als kleine Vorbemerkung. Wir versprechen, bald gibt es wieder mehr von dem, was das Internet dringend gebraucht hat. Menschen mit Meinungen und viel Spaß. Geht los jetzt.
Der RetinaCast meldet sich zurück und im Studio sind heute der Phil.
Hallo.
Der Lukas.
Hi.
Der Marcel.
Oh, hi.
Und ich bin Chef. Schönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr uns hört. Wir haben zuletzt Gotham besprochen, die Serie im Batman-Universum.
Ohne Batman.
Die aber nicht die einzige diese Saison gestartete Comic-Vorlagen-Serien-Verfilmungsgeschichten-Erzählung ist, sondern ganz frisch Ende Oktober ebenfalls auf NBC, glaube ich, gestartet. Die hatten bisher kein so glückliches Händchen mit ihren eigenproduzierten Serien. Ist es Constantine, das wir heute mal besprechen würden. Zu Gotham hatten wir ja, glaube ich, verschiedene Ansichten.
Aber durchweg eigentlich positiv.
Aber durchweg eher positiv.
Zumindest mal interessant.
Ja. Und ich versuche jetzt hier gerade eine behutsame Hinführung zu Constantine zu finden, aber ich muss immer an Schulbusfeuer denken, wenn ich an mein Erlebnis, die erste Folge gesehen zu haben, denken muss.
Ja, ja, also ich würde vielleicht gerne mal ein bisschen Background geben zu Constantine.
Bitte.
Im Gegensatz zu Gotham hat zumindest Constantine so eine etwas konkretere Comicvorlage, nämlich also die Comicserie Hellblazer oder John Constantine Hellblazer. Das ist so auch hier so DC Comics, aber eher so ein bisschen ein bisschen obskurer vielleicht als irgendwie Batman oder so. Ja, und es geht halt um so einen kettenrauchenden Noir-Detective-Typ, nur dass er halt nicht Noir-Detective, sondern Noir-Exorzist ist, so. Und das ist halt so eigentlich so eine ganz so Noir-düstere Geschichte und er raucht irgendwie die ganze Zeit und in der Serie darf er natürlich, weil es Fernsehen ist, darf er natürlich nicht mehr rauchen und er sieht aus wie jemand, der als er selbst cosplayt, was ich halt lustig finde.
Aber so noir ist es gar nicht, oder? Finde ich jetzt gar nicht.
Der Comic? Nee, die Serie nicht.
Nee.
Ja, Constantine könnte auch noch ein Begriff sein, es gab da mal eine Verfilmung vor ein paar Jahren.
Mit Neo, ne?
Ja, richtig.
Mit Neo.
Und der war auch nicht sehr gut, wenn ich mich noch richtig dran erinnere. Ich glaube, 2005 war das. Keanu Reeves hat da Constantine gespielt.
Ja.
Und da hatte ich den Eindruck, das war irgendwie kein so gut gelungenes Casting, aber es war immer noch ein deutlich besser gelungenes Casting als das in dieser Serie jetzt.
Das war, glaube ich, aber ein solider Film,
der Typ hat so ein krasses.
Aber eine Fortsetzung gab es trotzdem nicht.
Der hat so ein Kinn. Der hat ein richtiges Kinn.
Wer, Neo jetzt?
Nein, Matt Ryan, der hat ein richtiges Kinn. Was das der für ein Kinn hat? Da kann man Flaschen mit aufmachen.
So ein Kinn.
Wie heißt nochmal die Serie mit den zwei Typen, die Dämonen jagen?
Ich weiß, was du meinst. Ich habe auch erst drüber nachgedacht. Ja.
Es ist nicht Comedy, sondern ich weiß nicht, was Comedy ist, sondern es sind so zwei Modetypen.
Die ja, diese zwei Typen, die Dämonen jagen.
Genau. Supernatural.
Supernatural, genau. Danke.
Hat mich direkt an Supernatural erinnert. Also eine Mischung aus Supernatural und Charmed. Ja.
Charmed?
Charmed ist auch so eine Dämonenserie, allerdings für Mädchen, würde ich sagen. Ja.
Für Mädchen.
Aber das war so ein bisschen, hat mich erinnert an, Constantine hat mich erinnert an Supernatural und deswegen war mir nicht so ganz klar, warum es die Serie überhaupt gibt. weil es ja eigentlich dasselbe Konzept ist.
Naja, Konstantin ist halt Supernatural ohne charismatische Anfang-20er-Typen und mit ein bisschen mehr Grusel und Ekel, würde ich jetzt so sagen.
Ja, Ekel konnte jetzt nicht, aber ja, okay.
Ja, naja, so die Kakerlaken, die sich mal so an der Wand sammeln, so finde ich jetzt nicht so richtig lecker.
Ja, es ist schon so ein bisschen, es versucht schon so ein bisschen mehr so horrormäßig zu sein, so. Und das ist auch so ein bisschen so Jumpscares und so.
Ja, ja.
Und ich meinte, ich habe ja sehr schwache Nerven, ich war dann schon auch durchaus mal ein bisschen enerviert zwischendurch.
Ich habe da auch nicht so richtig viel Spaß dran.
Also aber irgendwie ist es halt.
Es versucht, glaube ich, wirklich so ein bisschen The Walking Dead aufzunehmen, ja.
Aber es ist so clean, aber ich finde, es ist dann noch so seltsam clean gleichzeitig. Also so, es ist zwar irgendwie so ein bisschen so horrormäßig, aber irgendwie ist es auch so, ja, es ist halt irgendwie dann doch so clean halt, so, was weiß ich ja, er trinkt dann halt aber nicht so richtig, er sitzt halt in der Bar und trinkt irgendwie ein bisschen was, er raucht nicht, also es ist eigentlich total der Kettenraucher, aber er raucht dann auch überhaupt nicht und er sieht immer dann doch irgendwie doch schon ganz adrett aus, aber halt so nicht so.
Und spätestens so alle 4 Minuten haben sie das dringende Bedürfnis, dass er irgendeinen altklugen Kommentar mit einem bubenhaften Grinsen absondern muss. Und Love. Das macht dann diese total verwirrte Grundstimmung dieser Serie auch perfekt eigentlich. Das
wirkt immer so ein bisschen wie die One-Liner von Arnold Schwarzenegger in seinen früheren, in seinen 80er-Jahren-Filmen.
Ja, es ist fast so, als, also es ist fast wirklich so, also ab und zu habe ich den Eindruck, sie wollen das irgendwie so bewusst trashy, also dass sie es bewusst so drauf angelegt haben, dass es irgendwie trashy oder schlecht oder überzogen klingen soll. So, er macht immer selbst Kommentare, wie furchtbar irgendwie seine Kommentare sind und so. Mhm. So. Sie wollen irgendwie auf einer Metaebene dann ironisch sein, was das angeht, aber ändert halt auch nichts, dass sich hier quasi nichts zusammenfügt. Ja? Also wir haben diese Hauptfigur, die wir kennen, als sie sich quasi selbst in die Psychiatrie eingewiesen hat, weil er sich davon überzeugen lassen will, dass es keine Dämonen gibt. Und da ist er dann aber total sarkastisch und altklug. Und natürlich gibt es dann Dämonen und es glaubt nur keiner. Und irgendwann beschließt er dann, er muss jetzt da wieder rausgehen und weitergehen. Und er ist total verrissen, weil wegen ihm ein junges Mädchen quasi auf Ewigkeit in der Hölle schmoren will. Aber es hält ihn auch nicht davon ab. Wie gesagt, alle 3 Minuten spätestens irgendwie so pseudolustig zu kommentieren, was hier eigentlich gerade passiert und wie lächerlich das alles ist mit den Dämonen. Und wir lernen dann irgendwelche anderen Figuren kennen, so Chad oder wie der heißt, und der kann offensichtlich nicht sterben oder doch oder was auch immer, und das ist auch alles ernst oder nicht ernst oder lustig, wir wissen es nicht so genau, und sterben halt Menschen und irgendwie dann kommt noch, wie heißt der aus Lost, der mit dem Sohn?
Michael
heißt ja genau, Lost. Dann kommt Michael aus Lost noch dazu und spielt so einen Erzengel oder was auch immer der sein soll. Und der macht dann auch irgendwie noch so sarkastische Kommentare zu allem und dann changiert unsere Hauptfigur zwischen ernsthaftem, oh, ich bin so zerrissen wegen dem Mädchen und sarkastischen Kommentaren mit dem und Banter und ab und zu stirbt mal wieder jemand und dann ist er wieder zerrissen und dann macht er wieder einen sarkastischen Kommentar und um Gottes Willen, diese Serie. Nichts hier findet zusammen. Wir haben in der letzten Folge zu Gotham so viel über Tonalität geredet, auch über den Spagat, den so eine Serie halt machen muss.
Und die haben es mal ordentlich verkackt.
Aber hier kommt auch...
Also sie machen vieles auf einmal und nichts richtig.
Und ich konnte mich auch immer nicht entscheiden, ob unser Hauptdarsteller also wirklich eine grauenvolle Performance abliefert oder ob man ihm ein Skript gegeben hat, das unrettbar ist, selbst durch einen guten Schauspieler. Ich habe meine Meinung mehrmals geändert in dieser Hinsicht, alleine während der ersten Folge, aber es macht es nicht besser.
Ja, also meine einzige Hoffnung, die ich für diese Serie habe, ist, dass das so eine typische Pilotfolge ist, in der sie versucht haben, möglichst viel auf einmal reinzupacken und alles gleichzeitig zu zeigen und alles, was sie können, sein wollen, sind und ja.
Was heißt denn Hoffnung? Interessiert dich das Thema?
Ich habe halt den Trailer gesehen von einem halben Jahr oder so und dachte, ah cool, irgendwie okay. Dämonen, so fände ich jetzt schon auch nicht so ein schlechtes Thema für eine Serie.
Ja, der Trailer also war schon ganz schön shitty.
Also wir sind ganz schön tief im Dan Brown-Territorium da halt. Alles mit ja, pseudo-religiösen Symbolen, alte in Leder gebundene Bücher, verstaubt.
Die sind so hast du gesehen, wie groß das eine Buch war, das er aufgeschlagen hat? Das war
dämonische so Symbole, ja, schlechtes Latein, kaum verständlich vorgetragen. Offensichtlich halt an so religiöse Rezeptoren andockend beim Zuschauer. Ja.
Ich fand's zwischendrin, ich glaube so ziemlich in der Mitte von der ersten Episode, hatte ich das Gefühl, es war irgendwie von einem 14-Jährigen geschnitten worden, weil so unheimlich viele Sachen hintereinander weg passieren, so ohne Pause. Das ist so dieser Abschnitt, wo sie irgendwie zu ihren Eltern nach Hause und dann aber von dort wieder gerettet wird, dann wird ihr gezeigt, wie sie in diese Geisterwelt gucken kann mit diesem Pendel.
Zug.
Dann kommt dieser Zug, dann fahren sie zusammen mit dem Unsterblichen und werden auch von der Straße abgedrängt. Dann kommt dieser Dämon, der dieses Elektrodings und alles hintereinander weg, unheimlich schnell. Zwischendurch werden noch schnell ein paar Erklärungen reingestopft in den Zuschauer, ohne dass es irgendwie Wirkung hat oder man merkt, oh, die haben einen Background, die Figuren, sondern es ist einfach nur, es wird einfach nur gefüllt, die Zeit zwischen Action-Szenen. Und es wirkt unheimlich schnell hintereinander.
Fällt geschützt. Mir jetzt auch auf, wie ich so drüber nachdenke, was in dieser Folge eigentlich passiert ist. Und es kommt mir auch nur so vor wie ein großer Haufen zusammengematschter Sachen.
Ja.
Und gleichzeitig begeht er dann auch einen der größten Fehler im Storytelling, den man halt überhaupt begehen kann, nämlich heißt Show, Don't Tell. Ja, er erzählt halt ständig von irgendwie einem Kind, das wegen ihm irgendwie jetzt, wie gesagt, zu ewiger Verdammnis verdammt ist. Nee, kann man nicht sagen. Egal. Also zu ewiger Verdammnis verdammt ist. Und die ganze Zeit frage ich mich, ob wir da jetzt irgendwie eine Verbindung dazu herstellen sollen. Weil nur deswegen, weil der uns das sagt, ist das jetzt nicht schlimm, ja? Also das ist...
Aber man sieht die doch, die ist voll knuffig.
Der Pilot ist einerseits völlig überladen und andererseits gibt er uns nicht die Informationen, die wir eigentlich haben müssten, um uns für irgendwas zu interessieren, was da passiert. Ja, hätte der jetzt nur diese Ursprungsgeschichte erzählt vielleicht, die irgendwie angerissen wird, weil das ist ja irgendwie der Grund, warum sich dann Konstantin jetzt überhaupt in dieser Irrenanstalt am Anfang wiederfindet. Und das ist ja offensichtlich auch der Aufhänger, jetzt seine ganze Motivation für alles, was er jetzt tut, weil er ja offensichtlich sich selbst und irgendwie dieses Mädchen retten muss aus dieser ewigen Verdammnis oder whatever. Komm mir so dumm vor, wenn ich das schon sage. und gleichzeitig... ist es mir aber völlig egal, weil alles, was wir drüber wissen, ist, dass er es erzählt hat, dass es so ist. Ja, aber das macht doch nicht, das ist doch keine gute Geschichte. Also dann zeigt es uns doch, worum es eigentlich geht und erzählt uns nicht nur, dass das jetzt der Aufhänger ist, deswegen wir jetzt den ganzen Rest angucken müssen. Also es ist wirklich ziemlich verwirrt alles.
Also ich kann ja generell nicht so viel damit anfangen, weil ich mag diese ganzen Dämonen, Geister.
Nee, ist auch alles Mambo-Jumbo, also furchtbar. Ja. Es ist halt, irgendjemand malt wieder so Kindergekraxel an die Wand das hatte ich vor dem bösen Dämonen geschützt.
Genau, und es gibt immer Bücher, wo tausend Sachen, wo alle Informationen über alle möglichen Dämonen,
die in schlechtem Latein meistens, genau.
Drinstehen.
Und oh, warte, wie hieß denn der Dämon? Warte, das war das Beste. Nein, der hieß nicht Lucifer, er ist Furzifer.
Ja,
wow.
Der Elektrodämon.
Wow, das war der Elektrodämon, der ist 40. Ich hatte ja damit gerechnet, dass er ein Fell hat oder so. Das wäre doch besser gewesen, wenn er 40 geheißen hätte und ein Fell hatte. Aber es war nur random Dude einfach.
Ja, aber das Konzept von einem Elektrodämon, der in so einem krassen ledergewundenen Buch steht, ist halt schon kompliziert, weil ich meinte, Elektro gibt es ja noch gar nicht so lang.
Ja,
trotzdem stand in dem Buch was von Elektrizität, das stimmt. Ja.
Naja, gut, kann so 18. Jahrhundert oder so. G-technisch gesehen.
Es ist aber auch ein sehr großes, ich fand das einfach extrem, ich habe mich sehr gefreut, dass er nicht nur ein Lederbuch hat, sondern das halt so groß ist wie sein Oberkörper.
Ja, das ist aber normal in solchen Serien, dass die Bücher unheimlich groß sind, weil da steht halt auch
viel. Ja, die sind ja wichtig.
Lukas ist ja
der Spezialist für
die ganzen Dämonenserien. Ich kann halt damit überhaupt nichts anfangen und deswegen ist auch die Serie wieder nichts für mich gewesen einfach.
Ich bin überhaupt kein Spezialist für, deswegen, ich habe weder das, was wir vorhin da erwähnt haben, jemals gesehen.
Aber du bist so ein Fan
noch von, irgendwelche anderen.
Von Brothers Grimm oder wie das hieß. Oder Grimm hieß
es. Ja, Grimm heißt es nur. Da gibt es tatsächlich auch große Bücher.
Ja, da gibt's auch
große Bücher mit irgendwie schaurigen Gestalten drin.
Genau, da gibt es auch verwunschene Gestalten und Werwölfe und Dämonen und was es alles gibt.
Ich muss vielleicht noch einwerfen, dass ich auch nicht glaube, dass, also weil ich mich gerade so, weil wir uns gerade so drüber lustig machen, ich glaube auch gar nicht, dass es völlig unmöglich ist, das irgendwie auch so rüberzubringen, dass mich das interessiert oder dass das halt irgendwie ernst zu nehmen rüberzubringen ist. Nee, aber die Serie unternimmt halt überhaupt auch überhaupt keinen Versuch, das irgendwie halbwegs für, also in einer nicht blödsinnigen Weise zu erzählen. Und
das also kommt meine halt, Hoffnung war,
und diese total flache Erzählung kommt dann halt auch noch damit zusammen, dass die Serie auch völlig flach aussieht. Also es ist wieder mal so ein Fall, so qualitativ schon gut gemacht. Nicht überragend, aber gut. Aber völlig generisch.
Ja.
Ja, es gibt absolut nichts am visuellen Stil. Irgendwie ist memorabel. Ganz anders als zum Beispiel bei Gotham. Ja, da denke ich an Gotham, dann denke ich an diesen Nachtclub von, wie heißt sie?
Fisch.
Ja, genau.
Fish Mooney.
Genau, Fish Mooney.
Oder schau dir Fish zum Mooney's Trost Nachtclub. Dann einfach nochmal The Nick an oder so. Da siehst du, was man in der Serie mit einer Kamera machen kann. Ja,
oder mit bisschen Ambient Noise oder mit Musik und
mit ein bisschen elektronischer Musik.
Ja, zum Beispiel. Und in Konstantin ist halt alles generisch. Und ich glaube, irgendwann kommt sogar ein Tina Turner Song oder sowas. So generisch, so generisch ist die Serie, dass irgendwann ein Tina Turner Song läuft.
Ja.
Und die meinen das ernst. Und ja, es ist, glaube ich, ein bisschen, ich habe irgendwo gelesen, irgendjemand hatte geschrieben, es ist ein bisschen wie Grimm, aber signifikant dümmer. Vielleicht.
Das geht.
Vielleicht, ja, so wirkt es auf mich auch.
Ja, ich glaube halt, dass es echt eine breite Zuschauermasse gibt, die das Thema interessiert. Und so Dämonen und so weiter, dass das einfach faszinierend ist.
Hat ja schon oft genug funktioniert.
Genau, und deswegen wurde es gemacht, aber halt ohne großartig. Interessant ist ja eigentlich, dass der Regisseur für die Pilot-Episode, das war, glaube ich, Neil Marshall, ist ja eigentlich eher ein Bekannter in Hollywood. Der auch schon ganz passable Sachen gemacht hat, der übrigens auch Game of Thrones Episoden dirigiert hat.
Mhm.
Aber hat offensichtlich überhaupt gar nichts zur Qualität beigetragen. Oder vielleicht ist es alles, was an Qualität überhaupt noch da ist.
Ich fände es ja auch irgendwie bemerkenswert, dass der halbe Cast aus Lost-Schauspielern zu bestehen scheint.
Ah, okay.
Weil also nicht nur Michael taucht ja auf, sondern hier dieser Daniel Faraday heißt er in Lost, spielt dann auch noch den ja. Typen, der kurz mal den Strom ausschaltet.
Genau, da mit dem super Dialog kannst du das Stromnetz hacken. Ja, natürlich kann ich das Stromnetz hacken, aber ich will halt nicht.
Hacke das Stromnetz.
Ja, das ist, ja und ich sitze hier und krümme mich in meinem Sessel, wenn ich angesichts dieser ersten Folge hier.
Ich glaube, die Hoffnung, die ich für die Serie hatte, oder was ich gedacht habe, was cool werden könnte, wäre, wenn eben dieser John Constantine halt irgendwie ein Charakter ist, der den Spaß macht zu begleiten, irgendwie so ein bisschen abgefuckter Typ, der halt da immer in seinem Hemd rumläuft, so ein bisschen so der Hank Moody als Dämonenjäger. So, das hätte ich cool gefunden.
Können wir mal kurz über sein Kostüm reden, ja?
Welches Kostüm?
Also ich meinte, ich verstehe ja schon, was da so die Idee ist. Die Idee ist halt, es ist halt so ein Typ, der hatte eigentlich mal so einen Anzug an und so einen Trenchcoat, aber der hat halt immer einen extrem langen Tag und dann ist seine Krawatte halt locker, sein Hemd sitzt irgendwie nicht mehr so richtig und er sieht so ein bisschen abgefuckt aus. Aber in der Serie, er sieht halt immer total sauber aus und man sieht halt total, dass irgendjemand ganz absichtlich und ganz bewusst seine Krawatte gelockert hat. So richtig,
ich hatte
so
immer,
richtig adrett gelockert.
Ich hatte immer den Eindruck, vor der Szene, die wir gerade sehen, ist jemand mit einem Maßband hingegangen und hat die exakte Länge dieser Krawatte im Verhältnis vom Kehlkopf zum Krawattenknoten nachgemessen. Und die wird auch vor jedem einzelnen Schnitt wieder in Form gebracht. Und das ist auch das nicht verknitterte Hemd, das ich je gesehen habe. Also
ja.
Und die Frisur ist halt perfekt. Also die blonden Strähnen, wirklich, der muss Stunden beim Friseur zubringen, jede Woche eigentlich.
Und er sieht ja, halt also er sieht halt wirklich aus wie jemand, der cosplayt.
Er sieht handsomely rugged, Cosplay, generisch, ja. Also auch hier wieder eigentlich das Wort, mit dem ich zusammenfassen könnte, wäre es generisch. Er sieht völlig beliebig, der beliebigste rugged, handsome Guy, den man sich vorstellen kann, ja.
Und es ist auch offensichtlich ist ja diese weibliche Hauptfigur, mit Hauptfigur auch total uninteressant.
Nein, die ist ja jetzt weg. Die ist am Ende der ersten Folge ist ja einfach gegangen.
Liv Aberdeen.
Wieso, was heißt gegangen? Ach so, weil die
kommt ja nicht mehr. Die She's not coming back, haben sie gesagt.
Ja, dann ist es bestimmt so.
Was halt, das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen. Die ist doch am Ende der ersten Folge, sind die doch da auf diesem Tiefgarage, Parkhausdach?
Ja, aber das geht ja dann noch weiter. Sie kriegt dann ja
Hochgarage.
Hochgarage, genau.
Und da kriegt sie ja, glaube ich, nur gesagt, ja, hau mal ab, ich muss jetzt alleine sein. An mehr erinnere ich mich.
Nein, das geht ja noch weiter. Du hast die vielleicht nicht zu Ende geschaut.
Ich kann es dir nicht verdenken, lass es mich einfach kurz einwerfen.
Sie fährt dann noch, sie wird dann aus irgendeinem Grund fährt sie dann noch da, an diesen Dings da vorbei. Sie hat doch vorhin mit ihren Skills vorausgesagt, dass da irgendwas passiert an irgendeiner Stelle. Genau. Und dann fährt sie da vorbei, dann sieht sie, dass da eine Leiche liegt und dann ist sie so, oh, ja. Oh. Und dann wird dann irgendwie gesagt, sie wäre jetzt nach Kalifornien gefahren. Und dann kommt dieser komische Engel und erzählt auch noch irgendwas.
Ja, aber dann pendelt sie nochmal vorher. Hallo, du kannst doch nicht unterschlagen, dass sie nochmal gependelt hat. Genau, zwischen und ungefähr einen halben Liter Blut über dieser Karte verloren hat nochmal.
Sie hat das nochmal ausgependelt.
Sie hat nochmal ungefähr einen halben Liter Blut über dieser Karte gelassen und dann ist sie irgendwo
überhaupt hingefahren. Also diese Rolle dieser Frau ist auch absolut...
Die kommt, glaube ich, schon zurück, weil die ist ja ein...
Natürlich kommt die zurück, das war ein Scherz, weil sie das so sagen, aber natürlich stimmt es halt nicht.
Weil die ist ja ein elementarer Bestandteil, aber trotzdem, da die bisher niemand von uns erwähnt hat, auch total uninteressant
kann die,
gemacht.
Kann die dann vielleicht mal mehr sein als irgendwie das hilflose Medium, das von ihm gerettet werden muss und dann irgendwie passenderweise immer die nötigen Informationen liefert, um den nächsten Dämonen platt
zu machen. Ja, was war denn das für eine Scheißnummer mit diesem Zug da eigentlich? Ja, er findet das witzig, sie quasi davon zu überzeugen, dass
der Zug nicht stirbt.
Echt ist, indem er sie quasi auf einem Gleis festhält, damit sie glaubt, sie wird jetzt überfahren von dem Zug. Ja, und das ist irgendwie unser liebenswerter Held jetzt hier? Oder?
Ich dachte,
nein, der ist edgy, Mann.
Ich dachte, das
ist ein Anti-Held. Das ist ein Anti-Held.
Ich dachte, dass das irgendwie dass da irgendwas passiert, wenn der Zug sie trifft oder die beiden, dachte ich, okay, da passiert dann noch irgendwas, was so eine Erkenntnis, so nach dem Motto, das muss man mal gemacht haben, um irgendeine bestimmte Skill zu unlocken oder
so. Ich verstehe dein Mindset genau. Ich hatte nach der Serie auch das Gefühl, man müsste sich mal von dem Zug überfahren lassen. Ich glaube, in der speziellen Szene war das, glaube ich, nicht der Fall.
Ja, nee, da ist dann einfach gar nichts
passiert. Nee, da ist dann nichts passiert.
Sondern es war einfach nur, haha, guck mal, was für lustige Sachen drüben in der Geisterwelt passieren. So. Ja.
Genau.
Aber sie hat es auch relativ gut weggesteckt am Ende, hat nichts mehr angemerkt.
Ja, sie ist auch kein Mensch. Also sie ist halt irgendwie ein Abziehbildchen, so Damsel in Distress / irgendwie verwandt mit jemand Wichtigem und deswegen jetzt wichtig für unsere Hauptfigur.
Ja, weil sie halt diese Fähigkeit hat.
Und ist es nicht furchtbar?
Ja.
Ist doch furchtbar.
Und es ist grauenvoll und ich überlege auch die ganze Zeit, wie man sie jetzt noch irgendwie beschreiben könnte, aber ihre Figur hat einfach exakt null Tiefe, also über das, was ich jetzt gerade gesagt habe, hinaus. Ja, sie ist halt die Frau, die gerettet werden muss. Gibt es quasi nichts über sie zu sagen. Ja, sie besteht gerade so den Bechdel-Test, glaube ich, gerade so. Müsste aber noch mal genau durchschauen.
Ja, doch, sie redet mit ihrer Mitbewohnerin über irgendwas. Danke, dass du mich abgeholt hast oder so.
Okay, aber dann geht sie hier schnell wieder um Konstantin, oder? Gleich danach.
Ja, aber da redet sie auch mit keinem
anderen weiblichen
Figur mehr.
Ja, also wenn das wirklich noch eine zweite Hauptfigur werden soll, dann haben sie noch viel Arbeit vor sich.
Ja, wobei jetzt auch bei Gotham, ob da jetzt der Bechdel-Test, habe ich jetzt auch nicht.
Doch hier die Barbara und die Dings und der Cop.
Und Fish?
Ja, gut, in der
Fish hat ständig.
Ja, aber, die redet ja auch mal mit den Detectives oder mit Falcone.
Ja, also da kommt auch noch genug dann mit.
Ja.
Jedenfalls kein. Okay, also wenn ich das jetzt richtig, wenn ich das richtig rausgehört habe, findet ihr Konstantin nicht so toll.
Ja, also tatsächlich, ich habe gar kein so riesiges Problem damit wie der Chef. Ich fand sie einfach nur nicht, also halt ziemlich dämlich halt. Das ist halt einfach so, man fühlt sich halt dümmer, wenn man sie angeschaut hat. Und ich habe halt das Problem, dass der halt wirklich, also dass ich halt nicht drüber hinwegkomme, dass der aussieht wie jemand, der so auf der Comic-Con rumläuft. Also jetzt, der sieht halt vielleicht, ja gut, der hat halt mehr Kinn vielleicht, aber so sein Outfit ist so ganz furchtbar. Ich muss mal die Graphic Novel lesen, ich glaube, da hat man Spaß dran.
Für mich ist einfach die schlechteste Dämonen-Geisterjäger-Serie, die ich bisher gesehen habe.
Was hast du denn gesehen?
Ich hatte, wie gesagt, vorher so Charmed, Supernatural.
Buffy.
Stimmt. Oh, vielleicht verwechsel ich auch
Buffy und Charmed. Ich habe mal eine Folge Buffy gesehen. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht,
warum. Ich dachte, das ist doch ein und dasselbe, Buffy und Charmed, oder?
Bestimmt verwandt.
Und Grimm. Das ist eigentlich so alles, was ich gesehen habe. Das ist, glaube ich, auch so das alles, was so existiert im Serienuniversum. An Dämonen-Geisterjäger-Stuff. Und das ist jetzt, Konstantin ist bisher das Schlechteste nach der ersten Episode.
Grimm finde ich übrigens immer noch cool, um das mal kurz einzuwerfen.
Hat es immer noch so komische, dumme deutsche Namen?
Ja, es ist jedes Mal ein Fest. Ich freue mich immer.
Ja, ich weiß auch nicht. Also, ist, glaube ich, ein bisschen schade drum. So, vielleicht hätte man was draus machen können, so mit ein bisschen Budget und mit ein bisschen, ja, mit ein bisschen besserer Besetzung. Ich weiß es nicht. Mit Keanu
Reeves wäre es vielleicht was geworden.
Aber eigentlich hätte alles besser werden müssen. Die Besetzung hätte besser werden müssen, das Drehbuch hätte viel besser werden müssen. Sie hätten jemanden die Kameraarbeit machen lassen müssen, der irgendwie eine Vision hat, also irgendwie eine künstlerische Idee, wie man sowas umsetzen kann, dass es auch einen eigenen Stil gewinnt. Eigentlich eine Riesenbaustelle alles und ich glaube nicht, dass das noch was wird.
Aber es ist schon irgendwie bemerkenswert, wie viele Serien im Moment gemacht werden, die auf Filmen basieren, oder? Also jetzt mit Konstantin ist mir das wieder aufgefallen. Auf
Comics? Ja, da.
Ja, auf Filmen, Comics.
Comicfilme.
So nach Vorlage.
Ja, klar, ich meine, das ist halt die kreative Bankrotterklärung.
Aber es stimmt schon, ich hatte letzte Woche erst Fargo angeschaut und das basiert ja letztendlich auch auf dem Film aus den 90ern.
Ach, aber daraus dann immerhin doch also bedeutende eigene Identität irgendwie entwickelt aus der
Vorlage. Ja, auf jeden Fall.
Wobei das hier jetzt, also da gibt's Szenen, wo ich quasi das Panel im Comic vor mir sehe, ohne jetzt den Comic gelesen zu haben, aber da gibt's so Szenen, so was glaube ich so Comic Relief sein soll, wo irgendwie jemand völlig, ja, wo irgendwie jemand erstaunt ist. Ich kriege es gerade nicht mehr zusammen, aber wo ich quasi die Vorlage noch vor mir sehe. Mhm. Und das muss ja, ist für sich genommen weder was Gutes noch was Schlechtes, aber es ist, glaube ich, auch ja, nicht die Serie, die da jetzt groß, die quasi eine Vorlage nimmt und dann damit rennt und was Eigenes draus macht. Das sehe ich bisher auch nicht. Nee. Ja. Hm. Wie auch immer. Gut. Ich glaube, wir haben auch hier einen Eindruck erwecken können, einen Eindruck ausbilden,
an vermitteln. Eindruck
vermitteln können. Vielen Dank. Ja, der euch, liebe Zuhörer, die Möglichkeit gibt, zu überlegen, ob das was für euch ist. Und ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal recht herzlich fürs Zuhören und lade euch herzlich ein, uns bei iTunes zu rezensieren beispielsweise oder uns auf unserer Webseite www.retinacast.de zu besuchen. Unten 10 Cent in die Flatterbox zu werfen oder auch nicht, wie ihr mögt. Wir freuen uns,
wenn es passiert. Und uns zu sagen, was wir alles falsch verstanden haben. Das ist auch immer sehr beliebt.
Ja, gut, wir reden jetzt hier über Comicbuchvorlagen. Das hatte ich jetzt gar nicht extra erwähnt. Das wird ja auf jeden Fall passieren. Ja, tut das, erklärt uns, was wir übersehen haben. Und ich werde es dann mit Interesse lesen.
Ja, aber ich würde vielleicht an der Stelle gerne noch einwerfen. Also wenn ihr mit uns nicht einverstanden seid, ja, und uns gerne sagen möchtet, was ihr von der Serie haltet, dann ist es nützlicher und man kann mehr, das ist interessanter für alle Beteiligten, wenn ihr ein bisschen sagt, so, warum? Also, weil wenn ihr halt nur sagt, so, ja, ihr habt nicht recht, das ist falsch, und dann hört euer Kommentar auf, da kann ich dann halt auch nichts dazu sagen. Also, das kann ich halt vielleicht freischalten, aber dann in dem Moment ist dann halt auch jegliches Gespräch zu Ende. Aber wenn ihr dann sagt, dass ihr findet es doof, weil X, aber in Wirklichkeit ist doch Y, das ist viel interessanter. Dann kann man vielleicht sich ein bisschen unterhalten. Also nur so als kleine Anregung vielleicht. Macht viel mehr Spaß.
Ja. Beachtet also bitte die Sicherheitshinweise von unserem Pressesprecher Marcel.
Okay, ist das Pressesprecher-Ministerium.
Und wir versuchen noch in diesem Jahr weitere Retinacast-Podcast-Episoden zu produzieren. So dass ihr auch
kriegen wir, glaube ich,
ein bisschen Spaß mit uns habt.
Ja.
Ja.
Gut. Dann war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal und bis bald. Ciao.
Tschüss.